Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. In wenigen Tagen jährt sich der Todestag dreier Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose zum 75. Mal. Am 22. Februar 1943 wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl und der dreifache Familienvater Christoph Probst von den Nationalsozialisten im Gefängnis München-Stadelheim durch das Fallbeil hingerichtet. Ihr mutiges Beispiel der Auflehnung gegen ein totalitäres Regime lebt bis heute fort. Die Motive des Widerstands werden jedoch bis heute von vielen missinterpretiert. Darüber wollen wir heute ebenso sprechen wie über den Lebensweg von Christoph Probst. Hören Sie heute ein Interview, das ich im Jahr 2011 mit Barbara Probst-Polaschek, einer Schwiegertochter Christoph Probsts, geführt habe. Grüß Gott, Frau Professor Probst-Polaschek. Ich darf Sie unseren Hörern ganz kurz vorstellen. Sie stammen aus einer Musikerfamilie aus Reichenberg, heute Liberec in Böhmen. Sie waren Dozentin am Richard-Strauss-Konservatorium und Honorarprofessorin an der Hochschule für Musik und Theater in München. Sie sind auch Mutter von 4 Kindern. Und durch ihre Heirat kamen sie in Verbindung mit der Familie Probst. War Ihnen die Person Christoph Probst schon damals ein Begriff?
In sehr vagen Umrissen. Wirklich Kenntnis bekam ich und vor allen Dingen der Sohn von Christoph Probst nach dem Tod der Schwester von Christoph Probst, Angelika Probst. Da fanden wir die Briefe, sowohl von Christoph an Mutter, Stiefmutter und Schwester, als auch die Briefe von Alexander Schmorell an Angelika Probst. Die Briefe an seine Frau Hertha sind leider in Lermoos beim Kriegsende verbrannt, sodass da nichts mehr existiert.
Sie haben sich sehr intensiv mit der Geschichte von Christoph Probst beschäftigt. Ist das ein rein familiäres Anliegen oder verfolgen Sie damit noch andere Ziele?
Natürlich ist es für die Familie wichtig, aber für mich ganz persönlich ist das christliche Bekenntnis von Christoph Probst bedeutsam und ich würde es gern mehr Menschen zur Kenntnis bringen.
In diesem Herbst sind in Berlin und München die Briefe von Christoph Probst und Alexander Schmorell, einem weiteren Protagonisten der Weißen Rose, herausgegeben worden. Wir werden heute in dieser Sendung auch einige Ausschnitte daraus hören. Was ist das Besondere an diesen Briefen?
Dass es sie überhaupt gibt. Denn es wurden ja einige Briefe auch vernichtet. Denn es wäre ja gefährlichst gewesen, sowas bei Mutter, Stiefmutter und Schwester und Ehefrau zu finden. Es sind also nicht alle Briefe erhalten, die geschrieben wurden.
Aber diese sind jetzt erschienen und wir wollen uns nachher damit beschäftigen. Aber bevor wir uns mit dem Widerstand der Weißen Rose gegen die Nationalsozialisten beschäftigen, müssen wir einige Vorbemerkungen machen, die wichtig sind für das Verständnis des Folgenden. Die Hauptakteure der Weißen Rose, das waren neben Christoph Probst die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Willi Graf und Alexander Schmorell. Und sie sind alle zwischen 1917 und 1921 geboren. Wie muss man sich eine solche Jugend im Nationalsozialismus vorstellen?
Einfach schwierig, denn schon in der Kindheit stand ja jeder unter Zwang. Kinder mussten zur Hitlerjugend, Jugendliche dann zum Arbeitsdienst, Männer wurden zum Militär eingezogen. Alles war kontrolliert. Und diese jungen Menschen wollten eigentlich in der Hauptsache auch Leben. Aber das war ihnen verwehrt.
Christoph Probst stammte aus einer Gelehrtenfamilie. Sein Vater war promovierter Chemiker und er förderte den Sohn schon sehr früh. Welche Bedeutung hatte das für dessen persönliche Entwicklung?
Eine sehr große, weil Hermann Probst, der Vater von Christoph Probst, war wirklich eine geistig hochstehende Person. Er hat sich mit vielen Dingen beschäftigt, auch mit Buddhismus, Sanskrit und war sehr vertieft immer in seine Meditationen. Von ihm hat wohl Christoph diese Möglichkeiten zur Verinnerlichung erlernt.
Aber die christliche Religion spielte damals noch nicht die große Rolle.
Durch die Mutter. Weil es existieren Tagebücher von seiner Mutter und da kommen doch kindliche Gespräche drin vor. Es wurde auch am Abend gebetet. Er hat sich auch in Bettler zum Beispiel hineinversetzt. Die haben ihm schrecklich leid getan. Er hat seine Mutter nach Gott gefragt, nach den Sternen. Es war ihm alles wichtig. Und durch das Gebet mit der Mutter war schon ein religiöser Bezug da, wenn auch kein Kirchenbeitritt in dem Sinne durch die Taufe geschehen ist.
Und mitten in dieser Zeit der Jugend ergriffen 1933 die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland. Es begann damit auch die Zeit der Gleichschaltung, also der Prozess der Vereinheitlichung des gesamten gesellschaftlichen und politischen Lebens. Und dazu gehörte auch, dass die Jugend des Landes in einen einzigen staatlichen Jugendbund gebündelt und geschult wurde, nämlich der Hitlerjugend. Auch Christoph Probst wurde 1933 Mitglied. Er hatte damals sozusagen die erste Berührung mit der Staatsmacht. Was sagen denn die Quellen über diese Zeit?
Dass das rein aus Zweckmäßigkeit und durch Zwang geschah. Es gibt zum Beispiel einen Kinderbrief von ihm aus einem Internat, wo er dem Vater und der Stiefmutter nach Hause berichtet, dass ein Ausflug stattfinden sollte. Und dann ist die ganze Schule marschiert, voraus die Hitlerjugend und er offensichtlich hinten. Und auf die Frage dem Schulleiter gegenüber, wie er sich denn zum Nationalsozialismus einstellt, sagt er, ja, ich bin Nationalsozialist. Und Christoph Probst schreibt dann den Eltern, er grüßt auch immer mit Heil Hitler. Das heißt, er hat sehr gut wahrgenommen, was eine zweckmäßige Mitgliedschaft war, um überhaupt seinen Beruf weiter ausüben zu können. Und ein echter Wille zum Nationalsozialismus.
1935 wechselte Christoph Probst dann auf das neue Realgymnasium in München, wo er sich mit Alexander Schmorell, der später auch der Weißen Rose angehören sollte, befreundete. Was war das für ein Verhältnis?
Ein sehr gutes. Interessant ist, dass Alexander Schmorell ja 2 Jahre älter ist. Sie kamen trotzdem in die gleiche Klasse, weil Christoph Probst vorher 2 Klassen übersprungen hatte. Und seine geistige Reife war eigentlich auch schon 2 Jahre älter, kann man sagen. Er hat sich dann auch mit Alexander besonders angefreundet, als die Schwester Angeli noch mit, Angeli war der Familienname von Angelika, bekannt machte. Angelika und Alexander waren dann ein sehr inniges Paar.
Das Familienleben war in jener Zeit auch von Umbrüchen geprägt. Die Eltern trennten sich, als Christoph Probst erst 2 Jahre alt war. 1936 starb dann der Vater. Doch zuvor, und das ist wichtig, hatte er nochmal geheiratet, und zwar eine Jüdin. Hat das auch das Verhältnis von Christoph Probst zum Nationalsozialismus und zur Rassenideologie des NS-Regimes beeinflusst?
Das ist zu vermuten, denn wenn man wirklich mit einer solchen Sache in engem Kontakt gerät, dann ist das selbstverständlich auch Anlass dazu, sich noch mehr gegen den Nationalsozialismus zu stellen.
Wie wichtig war Familie für Christoph Probst?
Unheimlich wichtig. Man merkt es an seinen Briefen, weil er allen immer über seine Erlebnisse berichtet. Es gibt zum Teil Briefe über ein Ereignis, was er allen Familienangehörigen geschildert hat. Er hat also immer das Bestreben gehabt, alle Anteil nehmen zu lassen, und er hatte auch immer den Wunsch, mit allen vereint zu sein.
Ja, und wie sehr er seine Familie liebte und wie innig er sich seinen Kindern zugetan fühlte, kann man aus einem Brief an seine Stiefmutter vom 28. Dezember 1942 erkennen, den wir jetzt einmal einspielen wollen. Es liest Benedikt Weiler.
Ich komme mir so unsagbar reich vor durch die unversiegliche Freude, die mir die Kinderlein bereiten. Wie goldig waren sie diesmal beim Fest und sind es jetzt noch. Du kannst dir denken, wie die Augen der Kinder glänzten, wie ihre heißen Bäckchen glühten, als sie den Glanz und die Lichter sahen, die bescheidenen Geschenke in Empfang nahmen. Die Vaterfreude übersteigt in solchen Momenten jedes Maß.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute mit Christoph Probst und dem Widerstand der Weißen Rose beschäftigen. Zu Gast bei uns im Studio ist die Schwiegertochter von Christoph Probst, Professor Barbara Probst-Polaschek. Frau Probst-Polaschek, wir haben gerade einige Takte aus dem Forellenquintett von Franz Schubert gehört, der zu den Lieblingskomponisten von Christoph Probst gehörte. Sie haben vor der Pause sein inniges Verhältnis zu seiner Familie erwähnt, das auch immer wieder in seinen Briefen durchscheint, wie wir eben gehört haben. Mit 21 Jahren, 1941, heiratete Christoph Probst dann Hertha Dorn. Das Paar bekam zwei Söhne, später noch eine Tochter. Christoph Probst hatte zuvor im Jahr des Kriegsbeginns, also 1939, sein Medizinstudium begonnen und dort über seinen Freund Alexander Schmorell Hans Scholl kennengelernt. Und diese Bekanntschaft sollte dann sehr folgenreich werden.
Ja, weil mit Hans Scholl und Alexander Schmorell haben sie wohl über die Verhältnisse im Nationalsozialismus diskutiert. Und später kam dann auch noch die in allem immer sehr geheime Verbindung zu Professor Kurt Huber zustande. Kurt Huber wurde ebenfalls hingerichtet. Seine Witwe und die beiden Kinder waren völlig mittellos. Die Universität zahlte keine Gelder mehr. Und ein weiterer Student, allerdings Student der Chemie aus Hamburg, sammelte dort unter Freunden für die Witwe. Er war halb Jude, das war sowieso schon verhängnisvoll, aber diese Sammlung für die Witwe Kurt Huber brachte auch ihm die Hinrichtung im Januar 1944 ein.
Ja, Sie sprechen von Hans Leipelt, der dann noch wenige Monate vor Kriegsende selbst hingerichtet wurde. Frau Probst-Polaschek, bevor wir jetzt über den Widerstand der Weißen Rose sprechen, noch einige Worte über den Widerstand gegen das NS-Regime ganz allgemein. Es wird ja oft gesagt, die Deutschen seien in den ersten Jahren der Regierung, als das Regime auch Erfolge erzielt hat, ganz allgemein, ganz generell Hitler begeistert gewesen. Stimmt das oder gab es auch so etwas wie Widerstand oder Ungehorsam im Alltag?
Das gab es in jedem Fall. Also da gibt es ja Geschichten noch und noch. Und wenn Sie sich den Priesterblock im KZ Dachau anschauen, das waren ja alles Bekenntnisse gegen den Nationalsozialismus. Also da waren nicht alle begeistert. Natürlich hat das einfache Volk heil geschrien. Wenn man alte Wochenschauen anschaut, sieht man das. Aber es gab kleine Dinge. So gibt es zum Beispiel von Christoph Probst ein Bild mit Pfeife im Mund. Auch von Alexander Schmorell. Das war auch so ein Zeichen. Ich pfeife drauf.
Aha, ich pfeife drauf. Also es war schon so, dass man Kritik üben konnte, wenn man vorsichtig war, wenn man es klug anfing. Offene Auflehnung aber, das wusste ja auch jeder, war lebensgefährlich. Was gab denn nun konkret den entscheidenden Anstoß zum Widerstand der Münchner Studenten, die sich dann in der Weißen Rose zusammenschlossen?
Das muss vieles gewesen sein. Der Zwang am eigenen Körper erlebt, also der seelische Zwang, sich immer einzuordnen, unterzuordnen, unter etwas, was einem völlig, die Bayern würden sagen, zwider war, vom Geist her einfach inakzeptabel. Aber es gab ja dann auch diese ganzen Euthanasie-Begebenheiten. Auch die Predigt von Bischof von Galen hat da sicher eine Rolle gespielt. Aber genau kann man das nicht sagen, weil niemand hat es uns wirklich erzählt.
Wie wichtig waren denn die christlichen Motive?
Die waren mit Sicherheit wichtig, also besonders bei Christoph Probst. Er hat ja sein ganzes Leben lang mit religiösen Dingen sich beschäftigt. Er wollte sich auch schon seit langem taufen lassen, hat es dann erst kurz vor der Hinrichtung, Gott sei Dank, noch machen können. Aber auch bei den anderen ist es ganz klar, es war einfach eine ökumenische Gruppe. Alexander Schmorell war russisch-orthodox. Er war von seiner Kinderfrau religiös erzogen worden. Seine eigene Mutter ist ja schon in Russland an Typhus gestorben. Aber die Eltern hatten eine russische Kinderfrau mitgenommen, damit er diese Dinge auch hier weiter vollziehen kann. Hans und Sophie Scholl waren Kinder einer Diakonisse und die waren evangelisch sehr aktiv, wollten allerdings später katholisch werden, aber das hat sich auch nicht mehr verwirklichen lassen. Willi Graf war von Jugend an bei katholischen Jugendgruppen, die ja dann alle verboten worden sind. Professor Kurt Huber war katholisch, er ist in Chur geboren. Es waren einfach im ganzen Leben die Prinzipien des christlichen Glaubens vorhanden und das ethische Empfinden war durch Christentum geprägt.
Gab es denn dann im Verlauf des Krieges noch weitere Ereignisse, die diesen Widerstand befeuert haben?
Ja, ein sehr einschneidendes Erlebnis war Stalingrad. Das war dann auch für Christoph Probst der Anlass, der Bitte von Hans Scholl zu entsprechen und ein eigenes Flugblatt zu schreiben. Er hat das verfasst, dem Hans Scholl geschickt oder übergeben, das wissen wir nicht. Und das wäre das siebte Flugblatt geworden. Dummerweise hat Hans Scholl es bei sich getragen, als er selbst verhaftet wurde. Er wollte es vernichten, aber das ließ sich nicht realisieren. Die Gestapo hat es dann zusammengefügt und Christoph Probst hat dann beim Verhör auch noch gesagt, bei den fehlenden Papierteilchen, was er auf das Flugblatt geschrieben hatte. Da gibt es auch noch bei den Verhörprotokollen die Unterlagen mit seiner eigenen Unterschrift. Also Stalingrad war dann sozusagen der Auslöser für Christoph Probst, sich aktiv zu beteiligen, ohne Rücksicht auf seine Kinder. Natürlich hat er gehofft, dass ihm nichts passiert. Er war ja in Innsbruck beim Studium und es ist einfach ein böser Zufall gewesen, dass das Flugblatt gefunden wurde.
Sie haben gerade die Flugblätter erwähnt, mit denen man ja die Weiße Rose immer wieder in Verbindung bringt. Wann begann diese Aktion und was stand auf einem solchen Flugblatt überhaupt drauf?
Ja, ich kann jetzt nicht alle Flugblätter sozusagen in ihrem Inhalt hergeben, aber es war ein Aufruf an die Deutschen, aufzuwachen und sich gegen den Nationalsozialismus zu erheben.
Ja, dann schlage ich vor, hören wir doch mal rein in zwei Passagen von Flugblättern der Weißen Rose.
Jedes Wort, das aus Hitlers Munde kommt, ist Lüge. Wenn er Frieden sagt, meint er den Krieg. Und wenn er in frevelhaftester Weise den Namen des Allmächtigen nennt, meint er die Macht des Bösen, den gefallenen Engel, den Satan. Sein Mund ist der stinkende Rachen der Hölle und seine Macht ist im Grunde verworfen. Wohl muss man mit rationalen Mitteln den Kampf wider den nationalsozialistischen Terrorstaat führen. Wer aber heute noch an der realen Existenz der dämonischen Mächte zweifelt, hat den metaphysischen Hintergrund dieses Krieges bei weitem nicht begriffen. Gibt es, so frage ich dich, der du ein Christ bist, gibt es in diesem Ringen um die Erhaltung deiner höchsten Güte ein Zögern, ein Spiel mit Intrigen, ein Hinausschieben der Entscheidung, in der Hoffnung, dass ein anderer die Waffen erhebt, um dich zu verteidigen? Hat dir nicht Gott selbst die Kraft und den Mut gegeben, zu kämpfen? Wir müssen das Böse dort angreifen, wo es am mächtigsten ist. Und es ist am mächtigsten in der Macht Hitlers.
Soweit also zwei Ausschnitte aus Flugblättern der Weißen Rose. Und das lässt ja an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Wie hat denn die Gestapo auf diese Provokation reagiert?
Ich glaube, ziemlich panisch, weil die wussten ja nicht, wo es herkommt. Es tauchten ja Briefe auch in anderen Städten auf, weil Sophie Scholl ist gereist, Alexander Schmorell ist gereist, die sind überall hingefahren. Und in Ulm waren dann auch noch andere, die die Flugblätter verteilt haben. Also sie wussten nicht, wo sie suchen sollen.
Sie haben ja eben bei der Vorbesprechung gesagt, das fand ich sehr interessant, man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass man ein Flugblatt verfasst und dann in die Druckerei bringt und dann wird das vervielfältigt unendlich, sondern das war ja eine mühsame Arbeit, handschriftlich und war ja höchst gefährlich. Und das Ganze konnte ja auch nur eine geringe Auflage haben und, sagen wir mal, eine dementsprechend geringe Wirkung. Und für uns Heutige erstaunt da vielleicht das Wagnis, das diese jungen Leute auf sich nahmen. Was waren denn die Gründe, dass man dieses Wagnis trotzdem einging?
Die Unerträglichkeit des Systems. Ich glaube, wer nie in einer Diktatur gelebt hat, kann das gar nicht nachempfinden. Und vor allen Dingen, Sie haben das ja auf einer Schreibmaschine geschrieben und immer wieder geschrieben. Und später hatten sie dann einen Vervielfältigungsapparat. Aber es war ja auch schwierig, Papier zu bekommen. Es war schwierig, Briefmarken in großer Zahl zu bekommen. Es war ja alles irgendwo unter Kontrolle. Und Druckereien waren gleichgeschaltet. Wer auch nur das Geringste gegen den Nationalsozialismus mal veröffentlicht hatte, dem wurde die Druckerei ja geschlossen. Das gab's ja alles gar nicht mehr. Und sie hatten ja auch kein Geld, irgendjemanden zu beauftragen, die Vervielfältigung zu übernehmen. Auch wäre ja es lebensgefährlich gewesen für denjenigen. Also sie mussten es einfach selber schreiben.
Galt diese Unerträglichkeit auch für Christoph Probst? Man hat ihn ja am Anfang mit Rücksicht auf seine Familie so ein bisschen aus diesen Aktivitäten heraushalten wollen. Dann aber hat er doch unbedingt auch selber noch ein Flugblatt verfassen wollen. Warum?
Ja, weil Stalingrad war für ihn wohl das auslösende Moment, dass man dort einfach die Soldaten in der Kälte sterben lässt, anstatt eine Kapitulation zu ermöglichen oder überhaupt den Krieg zu beenden. Und gelitten hat er vorher schon die ganze Zeit. Sein Arbeitsdienst und seine Militärzeit war nicht einfach, denn er war einfach ein geistig sehr entwickelter Mensch. Und wenn er einfach in den dumpfen Militärstuben sinnlos sitzen muss und sinnlos irgendwelche Übungen zur Kriegsvorbereitung machen soll, dann ist es einfach alles für ihn ein unerträglicher Zwang gewesen. Alles hat er noch ertragen können, aber wie gesagt, der Tod der vielen Soldaten, das war wohl dann der Ausschlag.
Christoph Probst entschloss sich also, trotz aller Lebensgefahr, selbst ein Flugblatt zu verfassen. Und das las sich dann so.
Heute ist ganz Deutschland eingekesselt, wie es Stalingrad war. Soll den Sendboten des Hasses und des Vernichtungswillens alle Deutschen geopfert werden? Ihm, der die Juden zu Tode marterte, die Hälfte der Polen ausrottete, Russland vernichten wollte, ihm, der euch Freiheit, Frieden, Familienglück, Hoffnung und Frohsinn nahm und dafür Inflationsgeld gab? Das soll, das darf nicht sein. Hitler und sein Regime muss fallen, damit Deutschland weiterlebt.
Das also ein Abschnitt aus dem von Christoph Probst verfassten Flugblatt, das nicht mehr veröffentlicht wurde, das ihm aber dennoch zum Verhängnis geriet. Wie war denn das dann mit seiner Verhaftung?
Er hat ja in Innsbruck studiert. Seine Frau hatte das dritte Kind, ein kleines Mädchen, geboren und lag mit Kindbettfieber in Tegernsee im Krankenhaus. Und er wollte Urlaub nehmen, ist zu seiner Militärdienststelle gegangen, um den Sold abzuholen und einen Urlaubsschein sich ausstellen zu lassen, damit er seine kranke Frau besuchen kann. Und als er da war, war die Gestapo aus München und hat ihn verhaftet.
Wie ging es dann weiter mit Christoph Probst?
Nach der Verhaftung kam Christoph Probst nach München. Am 22. Februar fand der Prozess statt, am sogenannten Volksgerichtshof unter der Leitung von Freisler. Und alle drei, Hans und Sophie Scholl und Christoph Probst, wurden zum Tode verurteilt.
Und wie bewusst und mit welcher Gesinnung Christoph Probst dann seinem Tod entgegensah, das wird sehr deutlich an dem letzten Brief, den er an seine Mutter geschrieben hat.
Liebstes Mütterchen, ich danke dir, dass du mir das Leben gegeben hast. Wenn ich es recht überblicke, so war es ein einziger Weg zu Gott. Da ich ihn aber nicht weit gehen konnte, springe ich über das letzte Stück hinweg. Mein einziger Kummer ist, dass ich euch Schmerz bereiten muss. Trauert nicht zu sehr um mich, das würde mir in der Ewigkeit Schmerz bereiten. Aber jetzt bin ich ja im Himmel und kann euch dort einen herrlichen Empfang bereiten. Eben erfahre ich, dass ich nur noch eine Stunde Zeit habe. Ich werde jetzt die heilige Taufe und die heilige Kommunion empfangen. Wenn ich keinen Brief mehr schreiben kann, grüße alle Lieben von mir. Sag ihnen, dass mein Sterben leicht und freudig war. Ich denke an meine herrlichen Kinderjahre, an meine herrlichen Ehejahre. Doch alles mir schimmert dein liebes Angesicht. Wie sorgsam und liebreich warst du. Lass sie deine Lebensfreude nicht nehmen. Werde nicht krank. Wandere deinen Weg zu Gott weiter. Immer und ewig, dein Christel, dein Sohn, dein Lieber. Mutter, liebste Mutter.
Soweit also der letzte Brief von Christoph Probst an seine Mutter. Wie kam es denn dann zur Taufe?
Sie kamen ins Gefängnis Stadelheim. Dort angekommen, bat Christoph Probst um einen katholischen Priester. Es kam dann Kaplan Sperr, der den katholischen Pfarrer Brinkmann vertreten hat, weil Pfarrer Brinkmann war erkrankt, wohl durch die schrecklichen Erlebnisse, die er im Gefängnis hatte. Christoph Probst erbat die heilige Taufe und die heilige Kommunion. Kaplan Sperr konnte ihm das noch spenden.
Warum wollte er denn gerade katholisch getauft werden?
Das war wohl für ihn der richtige Weg. Seine Frau war katholisch, seine Kinder ließ er schon katholisch taufen und sein Schwiegervater, der selbst zum katholischen Glauben konvertiert war, hat viele Gespräche mit ihm geführt.
Und wie intensiv sich Christoph Probst auf diese Taufe gedanklich vorbereitet hat, wie reif auch sein Glaube war, das erhält sehr deutlich ein Weihnachtsbrief an seinen Halbbruder.
Es ist schwer, besonders schwer, solange man noch jung ist, auf die einmalige große Freude des schönsten Festes zu verzichten. Wenn man es aber muss, so ist es das Schönste und Stärkste, was man tun kann, die innere Bedeutung dieser Tage zu erleben und zu feiern. Es soll auch so ein Freudenfest sein, an dem man voll Dankbarkeit der Güte des Schöpfers dankt, dass er uns Christus gesandt hat, durch den wir wissen, dass unser Leiden, unser Leben einen Sinn hat, der uns ein Leben vorgelitten hat aus reinster Güte, der das Leid verständlich gemacht hat und geheiligt hat, der uns auf das Leben nach dem Tod gewiesen hat, der die Liebe predigte, die wahre Verbrüderung der Menschen, der uns das Brot des Lebens gebracht hat und an dem es keinen Zweifel gibt. Es kommt auf das Leben jedes Einzelnen an. Jeder Mensch ist Gott lieb. Er will aber auch von jedem geliebt werden. Denn die Liebe ist die Kraft der Welt, die alles Leben erzeugt, behütet und zur Seligkeit führt. Die Kraft, die Welten geschaffen hat. Du siehst ja, wie weit man es durch den Hass bringt und gebracht hat. Zerstörung, Blut und Tod. Auch wird nichts Bleibendes und Gutes daraus. Was hat die Liebe dagegen geschaffen? Auf ihr ruhen Kulturen, Dome wuchsen aus ihrem Schoß, Sie ist das Band von Mensch zu Mensch, das alle Freude des Lebens erst möglich macht. Denn was wäre der Mensch alleine? Die Liebe war von Anbeginn der Welt an da. Denn ein Gott hat ja die Welt erschaffen. Denke auch du, lieber Dieter, an die Liebe, an die Verbrüderung der Menschen, an den Frieden. Schau, dass in deinem Herzen Frieden sei an diesem Friedensfest. Und hoffe mit uns aus aller Kraft auf Frieden, wahres Leben, echte Freuden.
Frau Probst, Polaschek, wie ich eingangs erwähnte, sind die Geschwister Scholl heute im öffentlichen Bewusstsein stark verankert. Allein 200 Schulen sind nach ihnen benannt, dazu viele weitere Straßen und Plätze in Deutschland. Christoph Probst ist dagegen längst nicht so bekannt, wie er es verdiente. Woran liegt denn das?
Wohl daran, dass die Schwester von Hans und Sophie Scholl, Inge Scholl, schon sehr früh ein Buch verfasst hat über ihre Geschwister. Dann liegt's wohl auch daran, dass über Christoph Probst kaum etwas bekannt gewesen war. Denn wie gesagt, die Briefe lagen bei seiner Schwester Angelika. Sie verstarb im Jahr 1976 und danach hat erst die Familie Kenntnis davon bekommen. Seine Frau hat öffentlich überhaupt nicht sprechen wollen. Das war ja viel zu schmerzhaft. Man muss sich das vorstellen, sie hat ja nicht nur den Mann verloren, sondern ihr Vater Harald Dorn ist auch im Perlacher Forst kurz vor Kriegsende erschossen worden. Einer ihrer Brüder, der emigriert war, ist in London bei einem deutschen Bombenangriff in einem Kino ums Leben gekommen. Sie war so mit Schmerzen überhäuft, dass sie nicht an die Öffentlichkeit gehen konnte und erzählen konnte.
Was kann uns Christen das Schicksal von Christoph Probst heute sagen?
Dass man eigentlich nur mit Christus leben kann. Dass man in der Wahrheit bleiben muss. Und dass man keine Angst haben darf und auch keine Angst zu haben braucht.
Das war Weltkirche aktuell über Christoph Probst und den Widerstand der Weißen Rose. Haben wir heute gesprochen mit Professor Barbara Probst-Polaschek. Die Briefe und Flugblätter las Benedikt Weiler. Für alle, die sich näher mit Christoph Probst und vor allem auch mit den christlichen Motiven seines Widerstands beschäftigen möchten, habe ich noch einige Literaturangaben. Die Briefe von Christoph Probst und Alexander Schmorell sind 2011 erschienen in dem von Christiane Moll herausgegebenen Buch mit dem Titel Alexander Schmorell, Christoph Probst, gesammelte Briefe. Erschienen ist diese Publikation im Lukas Verlag. Sehr lesenswert ist auch der vom Christoph Probst Gymnasium in Gilching herausgegebene Band Damit Deutschland weiterlebt, Christoph Probst 1919 bis 1943. Wir spielen jetzt zum Abschluss noch einmal ein wenig Musik, wieder aus dem Forellenquintett von Franz Schubert, Musik also, die Christoph Probst besonders am Herzen lag.